Hallo, hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir wollen uns heute wieder über spannende Sachen unterhalten. Wir haben heute zwei Themen, die wir euch vorstellen möchten. Zum einen haben wir mitgebracht einen Vortrag, da geht es ein bisschen um Recycling, um Wiederverwertung, um Schrottaufbereitung. In dem Metall, das wir so verwenden, das schmeißen wir ja dann auch oft weg. Komplexe Geräte haben viele verschiedene Materialien innen drin. Das ist relativ schwierig, die auseinander zu friemeln, aber teilweise notwendig, wenn man einfach auch an die wertvollen Sachen dran will. Ihr wisst, wenn wir demnächst alle elektrisch fahren wollen, dann brauchen wir eine Menge Kupferleitungen. Kupfer leitet den Strom gut, hat andere gute Eigenschaften. Da kommen wir nicht drum rum. Die moderne Elektroindustrie ist von Kupfer abhängig. Und da gibt es viele Sachen, die da zusammenhängen. Da werden wir also nachher einen Vortrag hören und werden da hoffentlich ein bisschen schlauer. Und zwar auch ein bisschen ganz von der Basis. Jemand, der einfach was macht. Der sagt, oh, komm hier, da sammle ich mal Sachen, bringe ich wieder weg, Schrotthändler, zack. Kann man die Sachen gleich wieder verwenden. Dann haben wir noch ein anderes Thema, über das wir uns jetzt unterhalten wollen. Ich habe hier den Linus mit im Studio. Hallo Linus.
Hallo.
Ja, hallo. Super. Unser Thema ist ein Thema, da werden wir jetzt gar nicht richtig einsteigen, da werden wir demnächst eine Sendung zu machen, aber wir können ja schon ein bisschen erzählen, dass wir da was vorhaben. Und zwar?
Kulturcampus. Ja. Und ich glaube, es ist auch gerade ähnliches Thema wie Recycling, weil da geht es ja auch um Bauen im Bestand und wie man Gebäude erhalten kann. Und dann auch darum, was ist energieeffizienter, neue Gebäude bauen, die vielleicht bessere Werte haben oder den gebundenen CO2 in den Betongebäuden zu erhalten.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also, wie wir bauen, wir wollen natürlich immer neue, moderne Sachen haben, neue Gebäude. Alte Gebäude gehen kaputt, die kann man manchmal reparieren, aber manchmal passen die einfach auch nicht mehr an die Anforderungen. Ja, da sind die Räume zu groß, zu klein, Küchen sind zu groß, Wohnzimmer sind zu groß oder zu klein. Oder man hat halt vor 100 Jahren anders gebaut als heute, als man es heute möchte. Da ist auch dann oft Neubau angesagt, aber oft kann man auch Sachen wiederverwenden. Der Kulturcampus ist ja eigentlich ein bisschen eine komplexere Sache. Da geht es ja, wie der Name schon sagt, einmal um den Campus, also um den Feld, also der ehemalige Campus der Goethe-Universität. Da ist ja das Hauptgebäude, das ist an der Bockenheimer Warte. Da war die Mensa, da waren mehrere Speisesäle der Mensa, da war Verwaltung, da waren Seminargebäude. Das hatte schon eine Qualität von einem Unicampus. Und nachdem die Uni da ja jetzt mit vielen Instituten und Hörsälen ja umgezogen ist, Westend, also IG Farbengebäude, da sind ja jetzt viele Räume, ist da eigentlich jetzt ein Platz übrig, wo Gebäude stehen, die lange genutzt wurden, und eigentlich auch ein Ort. Also dieser Campus, der ist da jetzt eigentlich mitten in der Stadt, also da an der Bockenheimer Warte. Und da ist eigentlich jetzt ein bisschen die Frage, was macht man damit, oder?
Ja, ich glaube, es ist auch ein sehr emotionales Thema. Also es behandelt viele Themen, so wem gehört die Stadt, wie nutzt man Räume. Und ich würde fast schon sagen, es sind so die Frankfurter Esso-Tankstellen. Es gab ja die in Hamburg, die Esso-Tankstellen, die sehr umstritten war, wo es sehr viele Debatten drüber gab, wo es auch Kulturkämpfe drüber gab. Und ich würde fast schon sagen, es sind die Frankfurter Esso-Tankstellen.
Ja, musst du mich jetzt mal aufklären, was meinst du damit, dass das Tankstellen seien?
Nee, also so in Hamburg gab es die Esso-Tankstellen, es waren Wohngebäude, ja, über Esso-Tankstellen auf der Reeperbahn, und die Reeperbahn, ein ganz großes Debattenthema bei Gentrifizierung, und das war so, das lange Zeit das Symbol, was so Bürgerbeteiligung angeht, weil es wurde an Investor verkauft, der hat ein Konzept gehabt mit teuren Wohnungen, und das, da kommt man natürlich mit der Reeperbahn nicht ganz weit mit, also ohne Widerstand, und damals gab es eine sehr große Bürgerbeteiligung, und ich glaube, da, gerade weil dieser Ort schon früh auch in Zeichnungen war, in der Popkultur stattgefunden hat, war es auch sehr emotional für viele HamburgerInnen, und ich glaube, so ist es auch bei den Kulturcampus für viele FrankfurterInnen.
Also mit den Tankstellen, ich meine, sowas haben wir ja auch in Frankfurt. Also das kennt ja jetzt vielleicht nicht jeder, aber in der Regel schon. Also ich persönlich kenne jetzt zwei Orte an der Zeil. Hinten kenne ich eine Tankstelle, da ist ein Wohnhaus oder ein Parkhaus oben drüber. Oder jetzt hier an der, wie heißt die, Friedberger Landstraße, da gibt's auch eins, da ist auch ein Parkhaus oben drüber. Über Wohnhäuser, also wenn da Wohnhäuser drüben sind, ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ey, wenn du da wohnst und unten drunter hast du unter Umständen immer den Benzinmief auf dem Balkon. Oder wenn dann immer Party ist an der Tankstelle, ja, dann so abends um 10 oder 12, wenn wirklich der letzte Supermarkt zugemacht hat, treffen sich dann da die Leute und machen ein Social Event. Das kann ja dann schon, ich sag mal, nicht leise bleiben. Das ist gar nicht so einfach mit so einer Tanke, oder?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe diese Debatte darüber mitbekommen. Ich weiß gar nicht, was das Endergebnis war. Ich weiß nur, dass es große Debatten über Bürgerbeteiligung gab. Und die Debatten treten sich auch darum, dass vielleicht sind über Tankstellenleben nicht, also vielleicht mögen es manche Leute nicht, aber die Leute, die damals da gewohnt haben, wollten gerne da bleiben und sollten eher weggeschickt werden. Ich glaube, das war auch so ein...
Okay, gut. Also eigentlich wollen wir nicht über Tankstellen reden.
Ich meine nur so, dass es von der emotionalen...
Ich verstehe dich. Also wir haben uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, als unser Thema auserkoren, es geht um den Kulturcampus, um diese Gegend am Campus der ehemaligen Goethe-Universität, also wo viele Räume waren. Es geht also darum, was findet dort statt, was kann dort stattfinden. Es gibt ja Pläne, was man da machen will, was weiß ich, die Hochschule für Musik soll da gehen oder andere Möglichkeiten, da Räume zu nutzen. Und das ist dann auch immer eine Frage, wie macht man das, wie funktioniert das, was ist das für ein Platz, wann sind da Leute unterwegs. Ich meine, wenn man eine Einkaufsstraße hat, was weiß ich, die Leipziger ist da ja um die Ecke, da hast du da tagsüber natürlich viel Betrieb. Aber wenn es dann nur Geschäfte gibt, wo man was kaufen kann, dann ist ja natürlich abends überhaupt nichts los. Das kann man wollen, das kann man nicht wollen. Wir sehen das ja auch zum Beispiel an der Bergerstraße. Also das sind jetzt alle so Orte, wo man sehen kann, wie man sowas gestalten kann. Und da ist natürlich die Frage, wie will man diesen Ort, diesen ehemaligen Campus, jetzt Kulturcampus, wie will man den gestalten? Da gibt's ja viele Leute, die da eine Idee haben.
Ja, genau. Ich glaube auch stadtplanerisch sehr ins Hand, weil es gab, also so, diese Debatte hält ja schon sehr lange an darüber. Es gab eine große Bürgerbeteiligung schon 2010, die erste, glaube ich, sogar 2008. Und ich glaube, da ging es sehr stark um diese Frage, wem gehört die Stadt? Und gerade auch, weil man da sehr früh auch schon einen Kulturbegriff eingeführt hat. Also die Stadt hat gesagt, wir wollen ja nicht nur Wohnungen und Geschäfte einführen, wir wollen auch Kultur machen und wir nennen es eben Kulturcampus. Aber dann war sofort auch eine Debatte, was ist Kultur? Wer ist bei Kultur gemeint? Ist es nur das Ballett oder das hohe Theater oder ist es auch der Künstler, der im Keller Musik schraubt und es dann vor Leuten performen will?
Der im Keller Musik schraubt, ja. Ich meine, letzten Endes ist ja sein geheimes Ziel, dass er irgendwann zu denen gehört, die auch noch in 50, 100 und 200 Jahren gespielt werden. Also insofern will er natürlich da auch die Seiten wechseln. Das ist eine knifflige Frage. Wie nutzt man so einen Raum? Auf der einen Seite ist das cool, dass man da mit einem Rutsch sozusagen ein großes Areal, im Prinzip einen ganzen Block zur Verfügung hat. Und nicht dazu verdammt ist, immer so Flickenteppich, immer mal hier ein Haus oder da mal eine Gelegenheit, das sozusagen stückchenweise zu machen, was dann noch mühseliger ist und noch länger dauert. Da kann man natürlich schon einen größeren Wurf hinlegen. Das ist natürlich die Frage, wer macht den Wurf, was ist in dem Wurf drin? Wenn du sagst, wem gehört die Stadt, ich meine die Frage, die Antwort, wenn man das einfach nur so als Satz sieht oder als Frage sieht, ist die Antwort natürlich klar. Naja, den Leuten, die da wohnen. Wir sind ja nicht in der Feudalgesellschaft, wo da jetzt ein König sagt hier, Schnipp, da mache ich jetzt mal dies oder jenes. Oder als Diktator sage ich, ich brauche da neue Ländereien, alles abfackeln. Die Zeiten sind ja lang vorbei. Das heißt, die einfache Frage, wem gehört die Stadt, kann man natürlich sagen, da sind Leute, denen gehört die Stadt. Die haben sich organisiert, da gibt's politische Gremien, wo eine Vertretung stattfindet. Und die können natürlich auch in gewissem Maß bestimmen, wie das da so aussehen kann. Jetzt muss man natürlich wissen, dass wem gehört die Stadt natürlich auch ein Slogan ist, den jetzt manche Gruppen für sich verwenden. Das heißt, das ist dann nicht mehr so wertfrei, dass man einfach sagt, wem gehört jetzt die Stadt, sondern das ist dann natürlich auch, da steckt ein Interesse von manchen Gruppen dahinter.
Ja, ich glaube auch, da sind ja auch viele verschiedene Dimensionen. Also wenn man sagt, man kann es ja auf reine Besitzverhältnisse beziehen oder auf Machtverhältnisse, weil BewohnerInnen, die quasi die Stadt prägen und Orte auch schaffen, auch wenn sie sozusagen nur zur Miete wohnen, jederzeit auch verdrängt werden können, wenn man durch eine Renovierung oder Aufwertung vielleicht mit anderen MieterInnen mehr Geld verdienen können.
Ja, das mit der Aufwertung ist immer so eine Sache. Auf der einen Seite wollen Mieter natürlich wohnen und am besten sollen die Mieten niedrig und eingefroren bleiben. Hm. Auf der anderen Seite, wenn dann dementsprechend überhaupt niemand Geld in die Hand nimmt, um vielleicht auch Sachen zu renovieren oder besser zu gestalten und sei es nur, ich sag mal, zu mehr Zugang, ja. Das ist ja nicht erst seit heute, dass es da an vielen Ecken da irgendwelche Rollstuhlfahrerrampen gibt. Die Frage ist natürlich, braucht man die? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Auf der anderen Seite, will man die? Also wenn wir als Gesellschaft eine politische Aussage machen, ja, wir wollen solche Rampen haben, die werden zwar selten benutzt, da schieben ein paar Fahrradfahrer drüber, aber Rollstuhlfahrer können da selbstständig ohne fremde Hilfe dann auch in dieses Gebäude rein, dann hat man das vor 100 Jahren noch nicht gebaut, solche Konstruktionen. Und vor 50 Jahren, naja, da ging das los. Und heute ist es eigentlich eher selbstverständlich, gerade an öffentlichen Gebäuden, dass es sowas gibt. Aber wenn man das nachrüsten muss, kostet das Geld. Aber auf der anderen Seite wertet das auch die Qualität zum Beispiel auch von einem Wohngebäude auf, wenn man da einen barrierefreieren Zugang hat. Ich möchte nicht sagen, dass er komplett barrierefrei ist. Das ist immer ein Problem. Aber das ist ja immer eine Balance zwischen Geld, das man reinsteckt und Ergebnis, Benefit, wie würde man im Deutschen sagen? Also eine Verbesserung, die man dadurch auch rausholen kann.
Ich glaube, also das Ergebnis von, dass man sagt, man will nicht Leute verdrängen, wäre nicht, dass man kein Geld mehr in Gebäude steckt, sondern ich glaube, da würden gewisse, also würden gerade die Gruppen, die sich für die Gebäude einsetzen, sagen halt, also hoffen auch, dass die Stadt auch bereit ist, da zum Teil auch Minusgeschäfte zu machen und der Anspruch, einfach eine soziale Stadt zu bleiben, weil die Stadt auch Geld hat und die Stadt an manchen anderen Stellen vielleicht auch Plus macht. Und da einfach diese bürgernahen Ansprüche sind. Ja.
Gut, also wenn du sagst Minus, dann heißt das natürlich, woanders muss ein Plus herkommen, also woanders muss das Geld herkommen. Und grundsätzlich eine Regierung oder auch eine Stadtverwaltung, die haben zwar Liegenschaften und die haben auch ein bestimmtes Kapital, aber das ist ja gebunden, aber die haben erstmal keinen wirklichen Reichtum in dem Sinne, die nehmen Steuern ein und da werden ja ausgegeben in einem Haushalt. Das heißt, da kann man natürlich entscheiden, hier in dem Haushalt soll jetzt hier Plus gemacht werden, da Minus, das soll unverschichtet werden. Aber das ist ja dann, und das ist ja auch absichtlich so, dann eine politische Entscheidung. Dass man sagt, hier, da ist jetzt ein gewähltes Parlament, ein gewählter Bürgermeister, gewählter Regierungschef, wie auch immer, auf welcher Ebene. Und der hat vorher gesagt, er möchte es gerne so machen, er möchte so und so umverteilen. Und dann ist das ja auch eine Entscheidung, die von der Gesamtheit der Leute getroffen wurde. Jetzt sind wir schon wieder am Parlieren von irgendwelchen Sachen, über die wir gar nicht reden wollten. Ja. Wir wollten eigentlich auf was hinweisen.
Genau, wir wollten da bald eine Sendung darüber machen. Wir wollen dafür InterviewpartnerInnen sprechen. Die können wir jetzt noch nicht bekannt geben. Aber es wird eine interessante Sendung werden.
Genau. Also wir wollen uns ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen und gucken, was ist denn so Stand der Dinge mit dem Kulturcampus? Ja. Weil, also das kann ich jetzt sagen, ich bin da drüber gestolpert und habe da ein bisschen Ungereimtheiten gefunden. Mir sind da Sachen aufgefallen, wo ich mir denke, was ist denn da los? Warum funktioniert das nicht? Oder warum knirscht das da? Oder warum? Also wir wollen uns überlegen, dass wir da ein bisschen genauer reingucken und uns das anschauen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, der Blick auf die einzelnen Gebäude zeigt auch, wie da Debatten ablaufen. Und dass, obwohl es sozusagen davor schon einen Bebauungsplan gab, da immer noch viele offene Punkte sind, die nicht eindeutig geklärt wurden.
Mhm. Ja gut, da müssen wir mal ein bisschen schauen, wie da die Lage ist und wie das aussieht. Also, demnächst, wir peilen an, ungefähr in einem Monat, wir wissen noch keinen genauen Sendetermin, deswegen können wir euch das nicht so genau sagen, aber wir peilen eben an, dass das vielleicht Anfang Mitte Oktober wird. Wollen wir uns da mal ein bisschen in der Sendung mit beschäftigen, wollen da mal ein bisschen nachhören, wollen da bis dahin mit Leuten gesprochen haben und die Idee haben, was da so Sache ist. Das ist unser Plan.
Jo,
Super. Also, Linus und Michael werden demnächst über den Kulturcampus ein bisschen recherchieren, ein bisschen was rauskriegen und dann werden wir uns hier mal nochmal dazu unterhalten.
Genau, wir freuen uns. Super. Ihr einschaltet.
Wir freuen uns sowieso immer. Also, ihr seid hier beim Politopia Magazin, eurem gesellschaftspolitischen Magazin, hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Wie immer ist es schön, dass ihr da seid und wie immer ist es schön, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt noch was anderes mitgebracht. Und zwar habe ich hier einen Vortrag gefunden, den ich relativ interessant hatte, weil da geht's um Recycling. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, es geht um Aufbereitung von Material, es geht darum, was man mit Elektronikschrott machen kann, dass das teilweise eine sehr wertvolle Ressource ist. Und wir haben dann einen Vortrag von jemandem, der da einfach ja ganz hemdsärmlich reingeht und sagt, hier, das mache ich, da mache ich was, da bin ich unterwegs, weil das finde ich jetzt spannend, da kenne ich mich ein bisschen aus, das mache ich. Und so ein Zitat, das zwischendrin vorkommt, da sagt er auch, ja, da gehe ich morgens zum Schrotthändler und dann hole ich die Brötchen. Also so ein Prozess, dass man Material wieder dem Kreislauf zuführt, einfach ganz, ganz unspektakulär auch in einen Tagesablauf einbauen kann. Also, wir hören jetzt den Vortrag von Olaf mit seinem Spitznamen Raketenpapa. Der Vortrag heißt, Elektronikschrott ist nicht gleich Müll. Den hat er gehalten beim Easter Hack 2024, also das ist jetzt kein halbes Jahr her. Und er erzählt ja so ein bisschen, wie er das macht, wie das so funktioniert aus seiner Sicht.
Ja, erstmal zu mir. Also, dass ich mal schon Raketen baue, das weiß vielleicht schon der ein oder andere hier. Ich habe schon auf dem Kongress gemacht. Aber zu dem Bezug auf Schrott. Also ich bin auf einer Autoverwertung aufgewachsen. Von daher hatte ich immer schon mal so ein bisschen Kontakt mit ja, Schrott, Recycling und ja, umweltfreundliche Geschichten und Weiterverwenden von Gegenständen. Und in meiner Nachbarschaft bin ich durchaus, kennt ihr von euch sicherlich auch, als etwas schräger Typ bekannt. Auch gerne der mit dem Müllgreifer durch die Gegend läuft. Also ich bin auch ständig dabei, wenn ich irgendwo spazieren gehe, zum Berger gehe oder sowas, habe ich eigentlich immer einen Müllgreifer dabei. Immer einen Müllbeutel. Danke. Nicht applaudieren, mitmachen. ja, und wie man sieht, Sea Shepherd, also die Jacke trage ich nicht nur, weil ich die total geil finde, auch damit die Leute, ich denke, ich muss irgendwelche Sozialstunden ableisten, wenn ich da so mit Müll sammle durch die Gegend laufe. Was mir dabei auffällt ist, ich finde dabei keine Geldscheine, ich finde dabei keine Pfandflaschen, ähnliches, nichts Wertvolles, immer nur irgendwelchen Müll. Woran liegt das? Pfandsammler stehen meistens früher auf als ich. Und ja, irgendwie haben die anderen Sachen doch noch Geld für die Leute. Das wird nicht einfach weggeschmissen. Also was ich dann stattdessen finde, sind dann... Test, 1, 2, 3. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Okay. Soll ich noch lauter reden oder irgendwie... Ich weiß, ich hab eine etwas undeutliche Stimme, ich weiß, aber... ja. Also stattdessen finde ich haufenweise Flaschen, meistens irgendwie Schnapsflaschen, Dosen, Zigaretten. Was mich besonders stört, sind so E-Zigaretten. Die liegen einfach in der Natur und die gehören da einfach absolut nicht hin. ja, und ich bin nun so alt... Als ich noch Kind war, haben wir als Familie damals DDR-Flüchtlinge. Oh. Geht das besser? Okay. Klasse, danke. Haben wir noch DDR-Flüchtlinge mit aufgenommen. Waren Bekannte und kamen halt vorbei und sind geblieben. Waren erstmal nur die Eltern, später kamen die Kinder noch dazu. War dann der Familiennachzug. Das wäre vielleicht nochmal so die eine oder nochmal eine Info für die. Ups. Nur eine Info für diejenigen, die so in den neuen Bundesländern leben und irgendwie immer Ausländer oder auf Flüchtlinge schimpfen. Ist nicht so lange her. Aber diese Flüchtlinge, die haben mir derzeit auch von dem Zero-System in DDR erzählt. Da wurde damals einfach mal alles Mögliche eingesammelt. Meistens waren es die Kinder, die dann eben Papier, Flaschen und so weiter und so fort gesammelt haben. Da gab es weniger Müll. Sicherlich auch, aber dafür, wofür es Geld gab, ne, wurde eingesammelt. Und ich finde das System eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht. Wenn man einfach mal für seinen Müll Geld kriegt. Weil das sind nun mal Rohstoffe. Und der Vorteil dabei war, die Leute haben natürlich den Müll auch sauber sortiert, weil die mussten das irgendwo an eine Ausgabe- oder an eine Annahmestelle abgeben. Die haben da nicht irgendwelchen Krams da reingepackt, da waren irgendwie Tierkadaver oder sonst was dazwischen. Die haben sauber gestapelte Papierpakete abgegeben und ausgewaschene Flaschen und sowas. Das konnte man wunderbar wieder recyceln. Ja. Aber warum wurde denn gesammelt? Im Zuge der Umweltschutzes? Nicht so sehr, ne? Das war einfach Rohstoffmangel. Wir hatten ja nichts. Okay, kommt gleich noch was. Nach der Grenzöffnung fiel der damalige Umweltminister Klaus Töpfer von der CDU das eigentlich auch für ein ganz klasse System, wollte das auch einführen. Aber irgendwie kam da so ein Kredit, ich habe es nicht mehr ganz auf der Reihe, aber irgendwie so ein Kreditbetrug, Finanzskandal irgendwie zustande. Also gibt halt Parteien mit Tradition. Und zudem wurden wir natürlich immer mehr mit Einwegverpackungen konfrontiert. Dein Bruder kennt es vielleicht noch. Und das waren Riesenschwämme. Es war nicht mehr en vogue, irgendwelche wiederverwendbaren Verpackungen oder so zu nehmen. Milch kam nicht mehr in Flaschen. Also ich bin so alt, ich kenne nicht mehr ich kenne nicht mehr die Milchkannen selbst. Damit haben wir keine Milch mehr transportiert, aber ich kenne auch die Milchschläuche. So kennt ihr vielleicht auch noch der eine oder andere. Das war noch relativ wenig Müll, fand ich. Also inzwischen diese Tetra-Packs, ich finde die nicht so clever. So, aber dann war natürlich das Problem, wohin mit dem ganzen Kram? Zack, ab auf die Deponie damit. War damals völlig normal. Wurde auch irgendwo mal ein Loch gebuddelt, reingeschmissen, weg war es. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Auch heute noch, das habe ich letztens so gefunden, als ich eine Rakete wiederfinden wollte. Irgendwo mal durch den Wald gelaufen, zack, hast wieder eine illegale Mülldeponie gefunden. Kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und das hat sich auch die Politik dann irgendwann gedacht. Und die sagten sich, da gibt es doch, führen wir mal das duale System ein, Reststoffhöfe. Und als Konsument hat man jetzt das Ding, dass man nicht nur einmal bezahlt, sondern zweimal bezahlt. Man bezahlt es einmal für das Produkt selbst und dann nochmal für die Entsorgung. Und irgendwie schräg. Das motiviert auch keinen so richtig zu sammeln. Ich meine, vor allem, wenn man irgendwie an so einem Resthof war und ein bisschen Teerpappe entsorgen wollte, ich kann mir auch die eine oder andere Motivation vorstellen, das Zeug einfach in den nächsten Knick zu werfen. Aber trotzdem, warum sollten wir sammeln und recyceln? Ich habe mal so ein paar kleine Beispiele dazu. Wo kommen die Rohstoffe überhaupt her und welchen Aufwand betreiben wir eigentlich dafür? Also einfach mal als Beispiel Aluminium. Dort wird aus Bauxit gewonnen. Das findet man hauptsächlich im Tropengürtel unseres Planeten. Ist ungefähr 4 bis 6 Meter unter der Oberfläche zu finden. Also was macht man? Einmal Urwald abrasieren. Die Humusschicht ist ja nur so dick, die trägt man dann ab und noch einen anderen Kram und holt erst Bauxit raus. Danach pflanzt man natürlich die Wälder alle wieder an, wieder Aufforstung und funktioniert bestimmt super. Also ich bin da total überzeugt von, dass das klappt. So, und dieses Bauxit wird über eine Schmelzelektrolyse gewonnen. Sprich, da wird eine Menge Strom reingesteckt. Aber wisst ihr denn ungefähr, weiß jemand, wie viel Aluminium man so aus so einer Tonne Bauxit rauskriegt? 70 bis 100 Kilo ist gar nicht schlecht. Also vom Verhältnis her zu anderen Materialien gar nicht so übel. Aber wie viel Strom brauchen wir denn dafür? Circa 15.000 Kilowattstunden. Also wenn ich so unseren 4-Personen-Haushalt angucke, da sind wir bei 4.500 Kilowattstunden im Jahr. Für so eine Tonne Aluminium 15.000 und wie viele Tonnen wir denn so produzieren, ist schon nicht ganz ohne. Dann gucken wir uns das mal für Kupfer an. Ich meine, da werden Löcher gebuddelt. Also Hambacher Forst, hier unser Braunkohleabbau ist ja fast eine Pfütze dagegen. Ich sag mal, wenn das jetzt irgendwo in der Wüste in Australien ist, ist es natürlich nicht so schlimm wie in Hambacher Forst, muss ja nicht sein. Da das gleiche Spiel, wie ist das? Gewinnung aus Verhüttung, das wird eben auch heiß gemacht. Was bekommen wir da aus so einer Tonne Erz? 6 bis 10 Kilo. Muss man schon eine Menge für abbauen, um da mal so sein Haus zu verkabeln. Wie viel Energie brauchen wir für Tonne, pro Tonne? 52 Kilowattstunden. Das geht noch, sag ich mal. Das kann man noch machen. Wie sieht denn das Ganze bei Gold aus? Nicht schön, finde ich. Also durch den enorm hohen Goldpreis inzwischen haben wir jetzt so eine Goldgräberstimmung, dass immer mehr Abbaugebiete aufgemacht werden, wo dann mit Quecksilber und Arsen das Zeug aus dem Boden rausgewaschen wird. Nicht optimal für die Umwelt. Also Böden und Flüsse werden damit bis in alle Ewigkeit verseucht. Wie viel bekommen wir da pro Tonne Erz raus? Hat jemand eine Vorstellung, eine Schätzung? Ein Gramm pro Tonne. Ist natürlich klar, ist die Frage, wo man es herholt, aber ist nicht optimal. Und was mich selbst erstaunt hat, also ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, ich habe das nicht so recherchiert, ich war selbst völlig platt. Es ist beängstigend. So, und das ist natürlich alles in irgendwelchen Ländern, der Urwald und ähnliches. Sprich, die Industrienationen gehen hin, holen die Rohstoffe raus, lassen den verseuchten Boden und Krankheiten und Gift alles da. Also ist nicht so schön. So, und was machen wir denn aus den Rohstoffen? Mal ganz abgesehen von diesen Materialschlachten, Kriege und so weiter und so fort, wo wir uns gegenseitig mit für irgendwelchen sinnlosen Scheißer die Köpfe wegballern. Sonst haben wir da irgendwelche China-Gadgets oder Tüdelkram, Einweg-E-Zigaretten, mein Lieblingsding. Zeugs, was direkt nach der Garantie bei uns im Repair-Café auftaucht. So viel nochmal zu den E-Zigaretten, die habe ich dann auch so, wie gesagt, in der Wildnis gefunden. Gehört da nicht hin, da ist ein Lithium-Ionen-Akku drin. Diese Lithium-Ionen-Akkus für die E-Zigaretten, nur für diese E-Zigaretten, was da verbraucht wird, da kann man 15.000 E-Auto-Akkus rausbauen. Das kann nicht angehen, dass die einmal für 200 Züge verraucht werden und dann in den Müll landen. Also ich könnte euch gerne daran beteiligen. Ich mache es immer so, dass ich, wenn ich beim Einkaufen diese Dinger sehe an der Kasse, nerve ich jedes Mal die Verkäuferin und sage, wie werden die Dinger denn eigentlich entsorgt? Ich nerv die so lange, bis sie die Dinger aus dem Programm nehmen. Also ich hoffe, dass irgendwann die EU auch ein bisschen dazu beiträgt, dass da ein Gesetz gegen kommt, aber das ist für mich eine Katastrophe. Und auch sonst, was da mal produziert wird. Ich sag mal, ihr kennt das vielleicht, Notebooks, diese Billo 299 Euro Notebooks. Es wird ja der gleiche Rohstoff im Prinzip reingesteckt wie für ein vernünftiges Notebook. Das Ding ist aber im Prinzip schon fast ab Produktionsdatum nicht mehr zu gebrauchen und kann im Prinzip gleich wieder in den Müll. Also der einzige Unterschied sind ein paar Milligramm Silizium. Mehr ist das nicht. Und ist für mich gruselig, wenn sowas produziert wird. Und ich muss auch sagen, gerade bei solchen Geschichten, ich würde am liebsten in so einer Entwicklungsabteilung bei den Leuten daneben stehen, die sowas ausdenken, immer mit der Fliegenklatsche. Und immer, wenn die wieder so einen Dönigens im Kopf haben, immer mit der Fliegenklatsche, füllen auf den Finger rauf, immer drauf kloppen. Damit die gar nicht wieder weiter so einen Mist da bauen. Oder ne, was man im Repair-Café immer findet, Bluetooth-Box in dem Fall, wie man es da rechts sieht, verklebte Platine. Das, was wo der Kleber nicht gehalten hat, war der Akku. Kind kam bei mir an und sagte, guck mal, das klötert. Ich sag, hör das mal auf, hör mal auf mit dem Schütteln. Das kann unter Umständen böse ausgehen. Ja, aber so ein Kram reparieren ist natürlich ein Riesenaufwand. Heiß machen, rausziehen, sowas ist gelungen, aber ist blöde. Mit ein paar Schrauben wäre es vielleicht schöner gewesen. Aber ist nicht Thema dieses Vortrags. Ich kriege mich hier nur auf. Das lassen wir lieber. So, dann vergleichen wir das mal, wie das ist bei Aluminium zu E-Schrott. Also wenn wir das aus Bauxit aus dem Boden rausholen oder aus dem Elektroschrott rausholen. Da wird dann pro Tonne 150 bis 200, 150 Kilogramm. Ist natürlich je nachdem, was man für einen Schrott da hat. Bei Kupfer sieht das schon recht gut aus. Da sind immer viel Kabel, Kühlkörper und sowas drin. Gold ist eigentlich noch am besten dabei, weil wir haben so viele Kontakte vergoldet und sowas. Das lohnt sich da schon noch, seine Smartphones oder sowas zum Recycling zu bringen. Beim Kupfer ist es übrigens so, wir müssen die Hälfte aus dem Recycling holen, weil wir gar nicht so viel aus dem Boden rauskriegen, wie der Bedarf ist. Gerade jetzt mit den erneuerbaren Energien und so weiter, die Elektromobilität, die E-Autos, wenn wir das nicht aus dem Recycling holen, haben wir zu wenig, ganz eindeutig. Und der Energieaufwand, ne, die 15.000 Kilowattstunden bei Aluminium, ich frage mich immer, warum das so günstig ist, das Zeug. Achso, links das, was so aus dem, wie es aus dem Boden kommt, wenn wir das aus Erzen und so gewinnen, und rechts ist, wenn wir es aus dem Elektroschrott gewinnen. Das ist so grober Daumen, was im Elektroschrott ist, ja immer die Frage, was man denn entsorgt. So, bei Aluminium 15.000 Kilowattstunden fürs Raus- und aus dem Bauxit im Gegensatz zu 750 Kilowattstunden. Also wir sparen ungefähr 97% beim Aluminium-Recycling. Also das lohnt sich schon. Also auch wirklich jede Kleinigkeit an Aluminium zu sammeln. Kupfer ungefähr die Hälfte. Gold immer noch recht ordentlich, aber deutlich was weniger als aus dem Erz herauszuholen. So, wo bekommen wir unseren E-Schrott her? Wie schon sagtest, sammeln. Entweder aus eigenen Quellen oder eben jetzt, wenn man, so wie ich im IT-System ausarbeitet, es kommen goldene Zeiten auf Schrottsammler zu. Wir stellen um von Windows 10 auf Windows 11 und da wird eine Menge Zeugs rausfliegen. Es sind also entweder stellen wir es auf Linux um oder müssen halt die Kram vernünftig recyceln. So, Repair-Café Hackspace, mal aufräumen, kennt jeder. Da liegt immer ein Haufen Zeugs rum, was immer mal irgendjemand verwenden wollte. Sammeln, Schulen, Unternehmen, Umfeld, wo man irgendwas kriegt. So, was haben wir denn für Schrottsorten? Wie bereiten wir die für die Verwertung auf? Also zum einen haben wir da, also es gibt unendlich viele Schrottsorten. Also es ist auch abhängig von dem Schrotthändler, egal. Also ich dachte immer, das wäre irgendwie standardisiert oder sowas. Aber gehst du zu einem Schrotthändler, sagt er das eine, sagt er Platine A, der nächste Schrotthändler sagt, nee, das ist Platine B, der nächste sagt, das ist Platine PC. Ich war schon mal froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe, der Platinen annimmt. So. Wenn wir so eine Platine haben, was machen wir damit? Haben wir irgendwie Präsente hier oder so? Nee, naja. Roter Pfeil um die Sockel herum und sowas. Also erstmal das ganze Eisen runter, Eisenschrott, Alu runter, Aluschrott und die Knopfzellen sollten auch noch runter und separat entsorgt werden. Dann sieht der, kriegt man gleich viel mehr beim Schrotthändler dafür, weil er den Kram nicht selbst runterpulen muss. Das lohnt sich schon. Ja, ich weiß, es sieht bestimmt nach Kinderarbeit aus. Ich mache sonst diverse Kurse mit Robotern und Raketen bauen an Schulen und sowas. Und irgendwann sprach mich ein Kunde an, sag mal, du machst doch irgendwas mit Kindern und sowas da. Und ich habe hier noch so viele Computer, hast du eine Idee? Ich so, boah. Aber da ich selbst schon immer wieder Computer auseinandergenommen habe und zerlegt habe, habe ich gedacht, vielleicht wäre das was. Und wir machen das jetzt so, dass wir eben Zeugs nehmen, versuchen zu reparieren. Was wir nicht repariert kriegen, das zerlegen wir und ja, packen das in die Schrottkategorien, wo es reingehört. Und bringen das dann zum Schrotthändler und für das, den Obolus, den wir dann da kriegen, das geht dann an den Förderverein der Schule und so sind alle glücklich. Aber ansonsten, ich sag mal, so kann man Kinderarbeit machen, das geht schon. Die haben einen riesen Spaß daran, den Kram auseinanderzunehmen. Also die unendlich viel Geduld, den Kram auch ins kleinste Teile zu zerlegen, wunderbar. So, was denn nicht so schöne Platinen sind, sind so die Netzteildinger. Da ist nicht so viel Krams dran. Das Problematische ist da, das Aluminium runterkriegen. Da muss man schon ein gutes Werkzeug haben, ein bisschen Kraft anwenden und sowas, um den Kram da runter zu pulen. Rauslöten und so hatte ich jetzt nicht gemacht. Das ist dann doch irgendwann nicht mehr ganz so lohnt. So, was haben wir denn da für Kategorien? Wie gesagt, bei jedem Händler anders, aber RAM-Module gibt es ja inzwischen nur mit der Goldkante, wie die Gardinen früher. Ja. 30 bis 35 Euro pro Kilo, das ist schon nicht schlecht. Also wenn man da mal so einen Satz PCs kriegt und die Dinger schön beiseite legt. Wie gesagt, bei jedem Schrotthändler ein bisschen anders. Hier könnt ihr euch das durchlesen. Goldkontakte für die CS, die alten Großrechenanlagen und sowas, die haben natürlich richtig was gebracht. Je älter der Kram ist, desto besser. Also ab 2000 war so ein Knick, kann man sagen, so 478er Sockel. Ab da gibt es nicht mehr ganz so viel. Früher war das Gold halt günstiger, das haben wir auch nicht reingebaut. Das war eigentlich eine gute Kapitalanlage, damals PCs zu kaufen und einzulagern. Will ich auch gleich noch sehen, wenn es um die CPUs geht. Ja, und dann gibt es da eben auch die normale Platine. Das ist dann ist wirklich Definitionssache. Und ich sage euch, das lohnt sich auch nicht, mit dem Schrott sich lange anzulegen oder zu diskutieren. Sortiert den Kram nur möglichst sauber voneinander. In die Kategorien, die ihr meint, zur Not schmeißt ihr den Kram zusammen. Der Schrotthändler sagt gegebenenfalls, Platine, zack, und macht da nicht viel von. Und gegebenenfalls eine schlechtere Kategorie. Wenn es euch nicht passt, zum nächsten Schrotthändler fahren, aber ja, meistens geht's. Die sollen ja auch was verdienen. So, bei Aluminium, oben rechts, da habe ich ja schon mal sauber sortiert, sauber getrennt, so muss das aussehen, dann kriegt der Schrotthändler schon leuchtende Augen. Links oben, da ist noch der Lüfter drauf, der muss abmontiert werden, aber ansonsten, das ist ein Lüfterzerlegeschrott, habe ich festgestellt. Ansonsten, purer Alublock ist natürlich super. Was ich noch nicht getrennt gekriegt habe, ist so ein eingepresster Kupferkern in Aluminium. Vielleicht hat da jemand einen Tipp, aber ich habe da schon drauf rumgekloppt wie irre und sonst was. Ich kriege den Scheiß nicht auseinander. Aber dann ist eben Alu-Kupferschrott, gibt es 3 Euro für, um und bei. Die Schrotthändler kennen das schon von den Klimaanlagen und sowas, weil da auch sehr viele Kupferrohre eingefasst sind von Aluminiumlamellen. Und ja, wenn man das Kupfer direkt rauskriegen könnte, hätte man blankes Kupfer, dann nennen die auch Kerze. Das ist so der, ja, im Prinzip das Gold der Schrotthändlers. Da sind die alle scharf drauf. Also dann kriegen sie wirklich leuchtende Augen, freuen sich wie die Könige. Wenn die sowas sehen, dann könnt ihr auch mit allen anderen Schrottbeinen ankommen, das kriegen die immer schon mit, verwurstet, aber Hauptsache ihr habt Kupfer dabei. Ja, wenn ihr Kabel habt, schneidet die Stecker ab, bringt gleich deutlich viel mehr. Und die Stecker, die könnt ihr dann später nochmal separat entsorgen. Woran erkenne ich, dass der Kupferpreis gerade günstig ist oder gut ist für mich, dass er hoch ist? Genau, Clown vor Kupfer. Wenn dann den Kirchen und all die Märkten die Dachrinne fehlen oder die Bahn nicht mehr fährt, weil Kabel geklaut wurden, dann ist der Kupferpreis super gut. Dann lohnt sich das, sein Kabel zum Schrotthändler zu bringen. So, CBUs, wie gesagt, wenn man das so anguckt, ein paar alte CBUs, ein Karton voll, schon ganz geil. Ich meine, klar, so ein Kilo CBUs zusammenzukriegen ist schon Herausforderung, aber damals die alten Dinger, die hatten ja tatsächlich noch Keramik, die hatten auch richtig Gewicht. Also das ist, und auch mit diesem Golddeckel und sowas drauf, die waren schon echt geil. Aber danach wurden die Prozessoren irgendwie, naja, ist auch, wie gesagt, sehr tagesformabhängig von dem Schrotthändler, von dem Weltmarkt. Bei den CBUs hauptsächlich der Goldpreis, aber sammeln lohnt sich. Hier habe ich einfach mal so ein altes Notebook auseinandergenommen, weil es so kategorisiert für die Schüler auch zum Zeigen. Lol, okay. Oben links, klar, RAM-Module, dann die normalen Platinen, die da sonst so drin hängen. Alu, Kupfer, Kupferkabel und Eisenschrott. Also Eisenschrott sind die Schrotthändler normalerweise, wenn man nur den Kram anbringt, wollen die gerne, dass man da 200-300 Kilo anschleppt, bevor man da überhaupt angenommen wird. Ja? Ja, die wird dann ja entsprechend zerlegt, chemisch sicherlich behandelt, dass das Gold da rauskommt, dass das Gold wieder verwendet wird. Denn, wie du gesehen hast, Gold so aus dem Boden rausholen ist nicht immer die schönste Sache. Also kann es sein, dass es die nächste Zahnfüllung wird oder nächste Ehering oder die nächsten Kontakte damit beschichtet werden. So, dann haben wir hier noch so eine Festplatte zum Beispiel. Das ist unscharf. Ja, und links das Gehäuse selbst sind ungefähr 200 Gramm pro Festplatte. Die Datenträger selbst sind auch übrigens aus Aluminium, das ist nur beschichtet. Dann nehme ich dann, da sind auch Neodym-Magneten drin, die klatsche ich ganz gerne mal auf die Dinger drauf, dann sind die Daten auch wirklich weg. Also, wenn sie ausgebaut sind, sind sie eh schon gelöscht, aber sicher, sicher. Dann haben wir da über den Gehäusen selbst die Motoren, noch die Kupferspulen dazu. Das ist so Generatorschrott, meistens nennen die das. Unten rechts die Platinen, die sind recht hochwertig bei den Festplatten. Oben rechts haben wir dann eben den Eisenschrott. Und die Schreibleseköpfe, die bringe ich meistens Paula mit, die macht immer ihren postapokalyptischen Schmuck aus dem Kram. Die ist auch sehr dankbar Abnehmer für den Kram. So, Stecker, wie ich schon sagte, abschneiden. Die kann man dann gerne nach Goldkontakt und Nicht-Goldkontakt sortieren. Da kriegt man auch nochmal separat Geld für. Was haben wir da so an Sorten? Also Stecker mit vergoldeten Kontakten, 1,70. Eisenmetallisch Mischschrott. Ist immer die Frage, ob das überhaupt lohnt, loszufahren. Elektromotoren, Trafos, 60 Cent bis 1 Euro. Und Bleiakkus, das ist immer ganz klasse, wenn man jetzt eine alte USV oder sowas zu entsorgen hat. Da ist zum einen dicker, fetter Trafo drin, der richtig viel Gewicht hat. Und Bleiakkus, das ist schon mal nicht schlecht. Also. Vor allem bei Bleiakkus, man braucht wenig Lagerplatz, haben eine hohe Dichte, das schockt. Und der ganze andere Kram, so Lüfter und der ganze Klöderkram, das ist, geht bei den Schrotthändlern unter Zerlegeschrott, kriegen wir auch noch was für und dann ist den Kram los. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht, von dem, wo ich das mal weggebracht habe. Da war das dann zum Beispiel so, dass gerade ein paar Lampen ausgewechselt wurden bei uns, Vorschaltgeräte, das sind im Prinzip Trafos, also mal wird es als Generatorschrott, mal das Trafo, mal als Vorschaltgerät klassifiziert, muss man flexibel sein. Aluminium, ne, mal ein 16 Kilo Kabel, ja, und das lohnt sich dann auch. Und ich sag mal, ich mache das immer Samstagmorgen, schnell mal zum Schrotthändler, danach zum Brötchen holen und ja. Elektromotoren, ja, das waren auch Vorschaltgeräte übrigens. Da haben wir mal ein paar mehr ausgewechselt und also ist jetzt ja diese ganze Umrüstung von Neonröhren auf LED. Da sind überall Vorschaltgeräte in den Dinger drin, die packt euch mal schön beiseite, das ist schon nicht schlecht. Auch die Reflektoren sind Aluminium, total geil. Ja, das ist noch so ein weiteres Beispiel. Einfach mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Das war eben das, was wir in der Schule erwirtschaftet haben. Der Förderverein hat sich herzlich bedankt. So, wie unterscheiden wir denn diese Metallsorten? Das wichtigste Utensil eines jeden Schrotthändlers ist so ein Magnet. So ein Neodym-Magnet irgendwo. Ich hatte das gehabt, da habe ich mich echt gewundert. Diese Festplattendeckel habt ihr ja gerade eben gesehen. Die sind ja mal aus Eisen, mal aus Aluminium. Dachte ich auch so, Mensch, er hatte so einen Deckel von der Festplatte in der Hand. Er hat sich an den Hintern gehalten. Ich denke, was macht der denn da? Er hat immer einen Magneten in der Tasche gehabt und wusste sofort, ist Eisen oder ist nicht Eisen. So, dann gibt es noch den Kratztest für Kühlkörper oder ähnliches, wenn man nicht weiß, so oder irgendwas in der Hand hat. So. Ich sag mal, wenn es ein Block ist, kannst du es am Gewicht unterscheiden, klar, aber wenn du da irgendwie so eine Struktur hast, Kühlkörper oder sowas, da fragst du ja manches mal so, ist das jetzt Alu, ist das Eisen, ist das sonst irgendwas? Mal drüber kratzen, Blei zum Beispiel wird komplett blank, wenn man drüber kratzt, das graut dann aber relativ schnell nach, wenn das wieder in der Luft oxidiert. Ja, geschultes Auge ist auch manchmal ganz wichtig und einfach wissen, wo das Zeug herkommt. Wenn man seine PCs auseinanderschraubt, dann weiß man ungefähr, was da drin steckt. Wenn er jetzt irgendwelche anderen Sachen auseinander nimmt. Selbst ein Bekannter von mir, der selbst Schrottexperte ist eigentlich, der macht das in seinem, er sammelt Schrott und repariert Autos und so weiter und so fort. So ein Lebenskünstler. Hat so eine Werkstatt, einen Bollerofen drin und wenn er im Winter seine Werkstatt damit aufheizt, dann ist er auch ganz gerne dabei und schmilzt das Aluminium zu schönen Waren da drin. Das bietet sich ja an. Und auch er hatte mal das Ding gehabt, dass er versehentlich Aluminium mit Magnesium verwechselt hat. Also er wusste sofort, wo Spalten im Ofen war, weil das hat die ganze Werkstatt erleuchtet. Auf jeden Fall war die Temperatur hoch genug. Und hell genug. Ja. Gut, was haben wir für Gefahren, wenn wir so ein Kram auseinandernehmen? Also ich mache das ja mit Kindern, da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn wir jetzt alte Mikrowellen oder sowas haben, also die ganz alten Dinger, die hatten in Magnetron noch Berylliumoxid drin. Und das ist hochgiftiger Zeugs. Da sollte man nicht dran rumkratzen oder sonst was, dran rumfuhrwerken, zerbrechen oder so. Das ist nicht nett. Denn bei so alten Bildschirmen, das ist auch schon LED, oh, weiß nicht. Da sind noch für die Hintergrundbeleuchtung Röhren drin, so ganz dünne, kleine Röhren. Das ist im Prinzip wie Neonröhren, aber das Quecksilber drin. Das willst du auch nicht unbedingt in Kinderhänden haben. Akkus, wenn ihr noch weiter Geschäfte mit eurem Schrotthändler machen wollt, entladet die Dinger nach Möglichkeit und klebt die Kontakte ab. Nicht, dass der Wertstoffhof da abbrennt, eure Einnahmequelle versiegt. Toner ist klar, wenn mit Laserdrucker oder mit Kindern keine Laserdrucker zerlegen. Das ist eindeutig, denke ich. So, und Steuer, also bis zu 600 Euro könnt ihr steuerfrei einfach so im Jahr abgeben, ohne dass da was kommt. Wenn ihr jetzt mehr abgibt, also habt ihr separat Einnahmen und dann müsst ihr das wieder steuerlich angeben. Also bis 600 Euro habt ihr freie Fahrt.
Jo, das war jetzt Olaf mit seinem Spitznamen Raketenpapa, der ein bisschen erzählt hat, wie das so funktioniert mit dem Auseinandernehmen von Geräten und mit dem Wiederverwerten von Metall, Altmetall, Elektroschrott. Ihr könnt unsere Sendung natürlich nachhören, und zwar auf unserer Webseite politopiamagazin.de. Dort haben wir alle unsere Sendungen versammelt. Und da wird es jetzt auch bald diese Sendung zum Nachhören geben. Da haben wir in den Shownotes, also in den Sendungsnotizen, auch unsere Links, wo ihr zum Beispiel auf den Originalvortrag kommen könnt, wo ihr noch weitere Infos findet und euch selber noch ein bisschen schlau machen könnt. Das war das Politober-Magazin hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch, 16 Uhr. Bis denn.